Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
Dr. Julia Haes ist Gründerin und Geschäftsführerin des China-Instituts für die deutsche Wirtschaft. Mit ihr versuchen wir etwas Licht ins Dickicht der von Widersprüchen nur so sprudelnden Beziehungen zwischen Donald Trump, Elon Musk und der chinesischen Führung zu bringen. Mit Sven erörtern wir, was der DeepSeek-Schock für die Zukunft bringen könnte. Und dann geht es noch um den weiteren Rückgang bei Eheschließungen in China und eine vielleicht wiederentdeckte Liebe für die Privatwirtschaft. Moinsen Sven, wie geht's, wie steht's?
Guten Morgen, früh.
Heute mal früh, ja. Wir sind uns am Samstag nicht einig geworden.
Genau, deswegen ist es jetzt Montag 7 Uhr.
Ja, faktisch so richtig im Sinn der Konservativen. Also die Strafe folgt auf dem Fuß. Dann weiß man auch noch, warum er bestraft wird.
Genau. Wie ist es bei dir? Gut durchs chinesische Neujahr gekommen?
Ja, soweit so ganz okay. Nach meinem November-Trip nach Deutschland, bei dem ich auch schon ganz gut gegessen und getrunken habe, hat es jetzt faktisch so chinesisch Neujahr jetzt nochmal so 1,5 Kilo draufgepackt und jetzt habe ich mal ein gutes, straffes Diätprogramm für dieses Jahr, glaube ich. Sonst muss ja, halt Neujahr ausfallen, das nächste. Das geht so nicht weiter.
Tja, das ist, wir hatten es von dem echten zwischen den Jahren, ne? Aber wenn man dann hier jedes Neujahrsfest mitnimmt, das setzt dann an.
Ja, nee, das lassen wir. Der nächste längere Feiertag ist hier 1. Mai und das ist Tag der Arbeit, nicht Tag des Essens. So, also, ja, es gibt Hoffnung. Fein, aber ja, ich beobachte ja immer so von der Seitenlinie aus Deutschland und ich muss sagen, ihr seid ja busy, gleich vor einer Wahl demnächst, aber Mann, so schlecht und düster war die Stimmung eigentlich. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann es das letzte Mal war.
Ja, läuft einfach nicht. so von vorne bis hinten.
Ja, okay, abschließend zumachen, wegschmeißen, bitte.
Was kann man dazu noch sagen? Also ich sag mal so rum, dass dieses das Koalitionsaus und wie es gelaufen ist und es ist so ein bisschen wie so eine schlechte Daily Soap, wo die Protagonisten jetzt immer noch nicht loslassen können und sich gegenseitig nicht wohlgesonnen sind in dem ganzen Wahlkampf natürlich. Und das macht alles noch schlimmer, was eh schon ein schlechter wirtschaftlicher Lage und Laune da ist.
Solange es halt noch so Soap-Opera-mäßig war, fand ich es noch ein bisschen amüsant. Also das Ganze mit dem D-Day-Dingens damals, das war schon echt ein schlechtes Skript einfach. Aber was dann der Merz abzieht mit Anträge mit Hilfe der AfD und dann fast noch ein Gesetz hinterher, und dann kommt noch Trump, möchte gern erst Gaza kaufen und dann noch nicht mal mehr das. Wenn's maßregelt die Europäer, dass bei sie die größten Feinde der Demokratie seien. Ja. Ich meine, du kannst es dir einfach nicht mehr ausdenken. Es ist kein Raum mehr für Satire, habe ich das Gefühl.
Ja, und dann Wang Yi als Stimme der Vernunft und auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also es ist schon, ja, wir haben erst Mitte Februar und das Jahr hat schon viele Geschichten geschrieben.
Ja, was hast du so mitgenommen aus der Münchner Sicherheitskonferenz? Ich meine, außer, dass die Welt jetzt Kopf steht.
Ja, also ich sag's mal so rum, die Ansage, die wir Europäer da bekommen haben, die sollte uns schon zu denken geben. Also vielleicht nicht so im Sinne desjenigen, der die Rede gehalten hat mit dem Vance, aber das ist natürlich eine Ansage gewesen und da hat sich das sicherlich einiges an Beziehungen kaputt gegangen und da wird man jetzt gucken müssen, was es bedeutet und auch, dass er nicht den amtierenden Kanzler getroffen hat, sondern Merz und Weidel, ist eine Ansage.
Da bin ich jetzt nicht sicher, ob es da Anfragen gab oder ob sich Scholz überhaupt mit ihm getroffen hätte. Aber ja, schon, ja, vor allem das mit halt Weidel und AfD, dass die jetzt so proaktiv, mehr oder weniger direkt aus dem Weißen Haus hofiert und empfohlen wird. Ich meine, sowas gab es eigentlich noch nie, oder? Ich meine, die regen sich immer so auf und dann heißt es immer, ja, aber guck mal, alle haben im US-Präsidentschaftswahlkampf ja auch immer ganz klar gemacht, dass ihnen Harris viel lieber wäre oder so. Aber das eine, vielleicht zu sagen, dass einem irgendjemand lieber wäre oder so, oder dass es einfach so von der grundsätzlich politischen und geopolitischen Einstellung einfach besser passen würde, ist was anderes, als direkt eine Wahlempfehlung zu machen und kostenlos Werbung auf der eigenen Social-Media-Plattform. Und es ist schon ein bisschen eine andere Dimension. Ich finde es nicht so, ja gut, das habt ihr doch auch gemacht.
Ja, ich sag mal so rum, alles, was der Elon Musk gerade macht, ist irgendwie eine andere Dimension. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da die Pressekonferenz mit seinem Sohn, der sich in der Nase gebohrt hat, aus dem Weißen Haus gesehen hast, aber
nur hören sagen oder dass er irgendwie am Ohr rumgenagt oder keine Ahnung, irgendwas im Ohr gepopelt.
Ja, Lippenleser konnten nachvollziehen, dass er wohl zu Trump, der neben ihm saß, gesagt hat, you are not the president, go away, und okay, sich dann in der Nase gebohrt hat und dass der irgendwie an so einen Tisch geschmiert hat. Schön.
Das finde ich jetzt schon fast wieder sympathisch. Wie heißt denn der Sohn?
Der hat doch hier, das ist doch der Sohn mit der Grimes, der hat doch so einen ewig langen Namen und ich glaube, die Kurzform ist X.
So. Achso, okay, ja. Ich weiß nur, drin sind auf jeden Fall Buchstaben, wo ich noch nicht mal weiß, wie die heißen. Aber gut.
Ja, genau, der Herr, vorlesen kann ich dir den Namen nicht, aber wir können ja mal das Video in den Shownotes verlinken.
Okay, werde ich mir nachher gleich mal angucken. Für die Info an alle anderen da, die jetzt nicht wissen, wir sprechen heute ganz früh am deutschen Montagmorgen. Nur zur Einordnung. Wenn dann die Folge so in zwei, spätestens drei Tagen erscheint, kann natürlich wieder alles anders sein. Und vielleicht ist plötzlich wieder oben unten, plötzlich tatsächlich oben wieder oben und die Sonne scheint am Tag und der Mond nachts oder so. Nicht so wie zur Zeit.
Ja, wer weiß, was bis dahin passiert, ne? Also es ist wirklich verrückt gerade. Und ja, wir hatten es ja auch so ein bisschen mit Alice Weidel und Vans, aber es ist ja auch rausgekommen, dass die sich mit dem ehemaligen chinesischen Botschafter oft getroffen hat. Also die ist eine gefragte Dame.
Ohnehin die ganzen China-Connections in der AfD, oder? Also wie wir jetzt wissen, hat sie mal 6 Jahre in China gelebt und ist ja auch alles gut. Ich glaube, sie war mit Goldman Sachs oder mit mit so einer Krake dort, aber davor war doch schon der Kra und dann war doch irgendwie ein Spion in Kra seinem Büro, der da irgendwie für die Chinesen spioniert. Also irgendwie ist das eine engere Beziehung, habe ich das Gefühl.
Ja, und mal so gesagt, verrückt, dass die USA und China scheinbar da die gleichen Leute hofieren. Also
da kann ich jetzt schon mal einen kleinen Teaser für das Gespräch, das ich mit Julia Hess das Gespräch, das sie mit Julia Hess geführt haben, da geht's genau eben auch um die Beziehung Musk, Trump, China, auch so ein Dreieck. Und das ist jetzt so ein bisschen ähnlich. Also irgendwie zwei völlig unterschiedliche geopolitische Spieler und ja Erzrivalen inzwischen, haben aber irgendwie so ein gemeinsames, ich weiß nicht, eine Puppe oder was ist eine Marionette?
Ja, also aktuell laufen ja wohl auch die ersten dann doch Verhandlungen, was die Beendigung des Ukraine-Kriegs angeht zwischen den USA und Russland. Und da gab es ja auch Berichte, dass das irgendwie ein Treffen in Saudi-Arabien von China initiiert wurde. Also auch da passiert da gerade sehr viel. Und wir Europäer sind eher so am Katzentisch, am Kindertisch. Und ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge kurz mit den Entwicklungen im KI-Bereich. Das lässt sich auch von den ganzen anderen Nachrichten natürlich nur noch schwer trennen. Also ich weiß nicht, ob du es zusätzlich zu der Münchner Sicherheitskonferenz, gab es ja auch eine AI-Konferenz in Paris mit sehr hochrangiger Besetzung. Auch dort hat Vance gesprochen. Und was ich da spannend fand, von der EU gab es den Vorschlag für EU-Regularien und ethische KI. China hat zugestimmt, die USA und UK nicht. Also ja, auch da tun sich so ganz ein, neue.
So ein Woker-AI-Scheiß wird hier mal erstmal gar nicht gemacht. Ja, bitte Gloves off. Ja, wenn dann. Bin gespannt, wann die AI dann offiziell auch ganz regelmäßig das N-Wort benutzen darf. Ja, habe ich auch gesehen, aber es gab ja auch Beschlüsse. Also ich meine, das hatte so ein, also wenn wir mal bei AI ganz kurz bleiben, ganz generell wäre das jetzt eher mal ein Positives, wenn wir so die letzten 4, 5 Wochen rekapitulieren, seit unserer letzten Folge eigentlich, seit du zumindest einem Teil des Publikums erstmal DeepSeek vorgestellt hast, was dann eine Woche später ja durch alle Nachrichten ging und es jetzt wohl jeder kennt. Ordnen wir das jetzt in die düster, in die sonnige, helle oder eher in die neutrale Ecke? Oder wo verorten wir denn das jetzt?
Ja, alles. Gute Frage. Also ich sag mal so, das Börsenbeben, was dann der Folge folgte, war sicherlich nicht wegen unserer Analyse davon, aber natürlich hochspannend. Also es hat einfach gezeigt, dass die Dominanz von den USA oder amerikanischen Unternehmen beim Bereich AI nicht so stark ist wie gedacht. Und vor allen Dingen, dass man auch mit begrenzteren Ressourcen und Mitteln, wie begrenzt die jetzt wirklich waren, da lässt sich drüber streiten. Es wurden da so $6 Millionen immer zitiert, wobei die wohl nur für einen allerletzten Schritt in dem Training, dass die Kosten waren. Das Krasse an dem DeepSeek, an dem neuesten Modell ist halt, dass die Ausführung, also die Benutzung nur noch ein Bruchteil an Ressourcen und damit Kosten verschlingt. Und damit sind sie in der Lage, das gratis anzubieten. Und auch das hat Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Beitrag von China zur Entwicklung der Welt genannt. Also gerade für den globalen Süden, die da jetzt eine gratis KI mit chinesischen Zensurfunktionen nutzen können. Es ist auf jeden Fall eine Art von Softpower, mit der man vor 1, 2, 3 Jahren nicht gerechnet hatte.
Ja, du sprichst auch was an, was wir auch intern ein bisschen, ich sage jetzt nicht gestritten, aber wir haben da ein bisschen kontrovers diskutiert.
Eine heiße Diskussion.
Eine ganz heiße Diskussion auf einer Konkurrenzplattform, die Meta gehört, aber egal. Und ich bin ja da so ein bisschen eher der Typ Glas halb voll, aber in der schlechten Hinsicht, sondern das planetare Glas an Ressourcenverschwendung überschwemmt gerade, ist übervoll. Und du hast da ein bisschen so die Gegenposition. Aber was natürlich stimmt, ist, es ist Open Source. Und Open Source heißt, so wie ich es verstehe, dass sich jeder das Ding praktisch nachbauen kann. Also wie viel tatsächlich die Entwicklung der Coca-Cola-Formel gekostet hat, das weiß keiner. Aber jetzt steht sie sozusagen im Netz und jeder kann sich seine Brause selber zusammenrühren und sie schmeckt dann immer gleich gut oder schlecht, je nachdem, wie man es sieht.
Ja, also der Chef AI oder der AI-Chef von Meta, da waren wir ja gerade auf der Plattform unterwegs, der hat das sehr gefeiert und gesagt, dass es eigentlich bei dem DeepSeek nicht darum geht, USA versus China, sondern geschlossene Modelle und offene Modelle. Der Sam Altman hat gesagt, er hat so langsam das Gefühl, dass OpenAI auf der falschen Seite der Geschichte ist bei dem Thema.
Er hat es doch geschlossen, oder?
Genau, er hat es geschlossen. OpenAI veröffentlicht ihre Forschungsergebnisse nur noch sehr eingeschränkt, was die neuesten KI-Modelle angeht. Und DeepSeek ist komplett frei zugänglich. So, du kannst die Gewichte runterladen, du kannst es selbst laufen lassen. Es gibt viele Unternehmen, die das gleich eingebaut haben, ihre Produkte, zum Beispiel Perplexity nutze ich. Und die haben dann diese, ich sage es mal, chinesischen Informations- und Meinungsvorgaben, Zensur, deaktiviert. Und es fließen auch keine Daten. Das kann man und es fließen dann auch keine Daten zurück nach China. So, und im Endeffekt, was daran ist, du kannst das zum Beispiel mit den Modellen von Meta kombinieren. Und wenn du einen stark genug Computer hast, auch bei dir laufen lassen. Das heißt, etwas, was vorher nur durch ein großes US-Unternehmen, OpenAI, verfügbar war, von der Qualität des Reasoning-Modells her, kannst du jetzt auf einem Computer, der 1.500 € kostet, zu Hause laufen haben, ohne Internetverbindung. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die gab es vorher so nicht. Und das haben sie halt geschafft, indem sie den Ressourcenverbrauch bei der Benutzung stark reduziert haben oder weniger notwendig gemacht haben.
Okay, das heißt, der Punkt, der dann oft kritisch genannt wurde, dass es bei gewissen Fragen, sagen wir mal so, es eine chinesische Propagandaschleuder ist, was es einem Antworten gibt, das kann man geflissentlich ignorieren, weil, also entweder fragt man einfach nach was anderem oder man kann das dann auch entsprechend so umbauen. Weil ich dachte, genau, das, was nicht öffentlich ist und auch in den Forschungsberichten nicht ersichtlich ist, was genau für Trainingsdaten benutzt wurden. Man weiß wohl, dass synthetische Trainingsdaten benutzt wurden. Also synthetisch ist, glaube ich, wenn AI selber sich mit neuen Sachen so um die Ecke kommt und das wird dann benutzt, um ein neues Modell zu trainieren, ja?
Ja, genau. Und dabei ist wohl auch rausgekommen, dass sie dafür ChatGPT benutzt haben, weil DeepSeek dann so eine kleine Identitätskrise hier und da hatte und sich als ChatGPT ausgegeben hat.
aber gespaltene Persönlichkeit.
Ja, also ich sag mal so rum, ne, bei jetzt im ganz weiten Sinne Open Source wäre wahrscheinlich, dass sie auch die Trainingsdaten veröffentlichen. Das haben sie hier nicht gemacht, soweit ich weiß. Das macht aber auch sonst keiner. Oftmals auch, weil jetzt sind wir wieder bei Meta. Die haben halt einfach per Torrent terabyteweise Bücher aus dem Internet illegal geladen und zum Training benutzt. Ich sag jetzt mal, vermeintlich illegal. Hätten du und ich das gemacht, hätte es eine Abmahnung gegeben in Deutschland.
Aber für das erste Buch. Beim zweiten gibt es dann schon eine Strafe.
Genau. Und für, ich sag mal so, es gibt Ausnahmen im Urheberrecht, auch in Deutschland, für Machine-Learning-Verfahren. Daher will ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was die Legalität angeht. Aber ich sag's mal so, die Trainingsdaten sind eigentlich immer geschlossen, aber die Gewichte, also wie diese neuronalen Netze gewichtet sind in sich, das stellen nur wenige zur Verfügung. Das macht Meta, aber auch nur ein bisschen eingeschränkt. Und das macht DeepSeek noch mehr offen als Meta. Und das ist schon irgendwo was Gutes, dass sie das so machen. Und damit tun sie auch, da verhält was wirklich was Gutes, indem sie dieses Wissen so rausgeben, die Coca-Cola-Formel.
Meine große Befürchtung ist, dass wir dann, wenn es so niederschwellig und kostengünstig ist, dass wir jetzt plötzlich, also, oder ich sag mal so, wir haben ja, sag mal, 20 Jahre lang mit Suchmaschinen gearbeitet. Und dann war es ja manchmal so, dass man bei ganz einfachen Fragen gleich sofort die ersten zwei Antworten, die da auftauchen, gebrauchen konnte. Oder man musste hin und wieder auch mal seine Frage ein bisschen verfeinern. Und das nimmt einem jetzt ja die AI eigentlich ab. Wie gesagt, ich als Laie kann das vielleicht so ausdrücken, dass es auch die Kinder, also in einfacher Sprache, verstehen. Aber ich sehe das wie so ein bisschen so ein Zwischen, ein Assistent. So, und dem sage ich jetzt, frag doch mal bitte das Internet, wie man dies und jenes macht. Und dann überlegt es der Assistent allerdings erstmal, habe ich die Frage richtig verstanden, was könnte der Manuel eigentlich gemeint haben? Ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit hat er das und das gemeint. Und dann macht er sich auf die Suche und schreibt mir dann in der Regel, also bei DeepSeek ist das so, die ist um 2 A4-Seiten voll, auch zu den einfachsten Fragen zum Teil. Und da sehe ich ein großes Potenzial für unheimlich unnötig verbrauchte Ressourcen, vor allem Strom. Mhm. Wenn das jetzt auch bei jeder Frage passiert, weißt du, wie ich meine? Also selbst bei, genau. Übersetz mir doch mal Grünkohl auf Hebräisch.
Und, genau. Und das ist das, was DeepSeek jetzt als Innovation hat. Und zwar bei anderen Modellen wird das gesamte Modell aktiviert, wenn es eine Frage beantwortet. Und eine der Innovationen bei DeepSeek ist, dass nur noch ein Teil des Netzwerks aktiviert wird und nur noch die Sachen, die wirklich relevant für deine Frage sind, aktiviert werden und damit Energie verbrauchen. Das ist einer der Unterschiede. Und damit ist es durchaus möglich, einfache Fragen auch mit einem sehr geringen Aufwand, ähnlich wie bei einer Google-Suche, zu beantworten. Und das war am Anfang nicht so, aber das ist das, was jetzt auch durch DeepSeek möglich ist.
Das ist interessant. Das ist ein bisschen so, wie ich hin und wieder, also einfach aus ressourcenschonenden Maßnahmen, einfach das Gehirn einfach gar nicht involviere, sondern es geht bei mir ins Ohr und dann kommt was aus meinem Mund. Und in den meisten genau Fällen so. Sorgt es dann für Lacher oder mir tut plötzlich irgendwas weh. Aber es hat auf jeden Fall nicht ganz so viel Hirnschmalz gebraucht.
Genau, also es ist eine sehr gute Analogie und ja, und ich meine, das weitere Interessante ist ja, dass es so Chain-of-Thought-Modelle jetzt sind, was DeepSeek und die neuen Sachen von OpenAI können. Das heißt, du kannst denen beim Denken zugucken und wenn du dann durch, ich sag mal, du benutzt die Worte nicht, die verboten sind, sondern führst ihn dahin, was bestimmte historische Ereignisse in China angeht und er beim Nachdenken auf dieses Wort kommt, dann wird das Gehirn ausgeschaltet und er hört auf zu antworten. Also ja. Du kannst ihm beim Denken zuschauen und gucken, ob dann was aus dem Mund kommt oder nicht, was wirklich wieder natürlich spannende Rückschlüsse auf Themen gibt.
Ich habe es schon angekündigt, mein Gespräch mit Dr. Julia Haes, die ist übrigens die Geschäftsführerin und auch die Gründerin vom China-Institut für die deutsche Wirtschaft, so heißt das. Mit ihr habe ich mich über die interessante Dreiecksbeziehung Musk, Trump, China, Schrägstrich chinesische Regierung, Staats- und Parteiführung unterhalten und überlegt, wie wir in diese sehr, sehr widersprüchliche Beziehung, weil die früher mal alle ganz unterschiedliche Interessen haben, aber irgendwie jetzt so einen kleinen Club komischerweise haben, wie man das interpretieren kann, was man daraus machen kann, wo die Interessen liegen, und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Dr. Julia Haes stammt aus München, hat dort und in San Bernardino Betriebswirtschaft studiert und an der Universität St. Gallen promoviert. An der FU Berlin war sie Referentin für internationale Kooperation und hat dort die Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten koordiniert. 2021 hat sie dann das China-Institut für die deutsche Wirtschaft, CIDW, gegründet, dessen Geschäftsführerin sie ist. Und wir sind sehr froh, Sie als China-Expertin heute hier begrüßen zu dürfen. Liebe Julia, ganz herzlich willkommen im China-Ticker.
Lieber Manuel, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Bevor wir uns mit dem ganz spannenden Thema dieser mysteriösen Beziehung Trump-Musk-China widmen, stell doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen das China-Institut für die deutsche Wirtschaft vor. Wer ihr seid, was ihr macht und natürlich auch für wen.
Ich habe das China-Institut für die deutsche Wirtschaft 2021 gegründet, weil mir aufgefallen ist, dass in Deutschland zwar durchaus China-Kompetenz vorhanden ist, aber dass ganz viel davon nicht direkt für deutsche Unternehmen anwendbar ist. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir diese ganze Information über China sammeln, bündeln und dann in einer Art und Weise aufbereiten, sodass deutsche Unternehmen sofort was damit anfangen können. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Und das machen wir, indem wir viele Informationsprodukte bereitstellen, Trainings anbieten und die Unternehmen auch direkt beraten.
Sehr schön. Wir möchten heute etwas Licht ins Dunkel einer wirklich faszinierenden, weil mit so vielen Widersprüchen gespickten Beziehung bringen. Nämlich wie die Dreiecksbeziehung zwischen Donald Trump, Elon Musk und China bzw. der chinesischen Parteienstaatsführung funktioniert. Oder auch nicht. Dafür würde ich mal ganz kurz uns allen ins Gedächtnis rufen, wie diese Beziehungen in der Vergangenheit aussahen. Einige Meilensteine sozusagen. Also, schon vor seiner Wahl zum US-Präsidenten, also das erste Mal, hat Trump immer wieder China vorgeworfen, die eigene Währung zu manipulieren und geistiges Eigentum zu stehlen. Nach seinem Amtsantritt 2017 begann dann schon 2018 der Handelskrieg mit China, und zwar mit Zöllen in Höhe von $34 Milliarden. Gleichzeitig wurden auch schon einzelne chinesische Unternehmen ins Visier genommen, zum Beispiel Huawei und ZTE, alles Netzwerkausrüster. Unvergessen ist auch die Saga um Meng Wanzhou, die Tochter des Huawei-Gründers, die Ende 2018 in Kanada vorläufig festgenommen und dann bis 2021 in Hausarrest kam, weil ein Auslieferungsersuchen der USA wegen Betrugs- und Sanktionsumgehung vorlag. Im Januar 2020 wurde dann das sogenannte Phase-One-Handelsabkommen geschlossen, in dem China unter anderem versprach, zusätzlich US-Waren im Wert von $200 Milliarden über 2 Jahre zu importieren. Gleichzeitig kam dann Covid, ja, wir erinnern uns noch, vage, wo Trump dann fortwährend vom China-Virus sprach und die chinesische Propaganda ihrerseits behauptete, das Virus sei von US-Soldaten eingeschleppt worden. Ja, das waren jetzt ein paar Trump-China-Highlights. Nun zu Musk, da kann man eigentlich nur sagen, dass er 2019 die Gigafactory in Shanghai eröffnet hat, die erste Tesla-Fabrik außerhalb der USA, für die er massive Unterstützung, politisch wie auch wirtschaftlich, von der chinesischen Regierung erhielt. 2024 verkaufte Tesla immerhin noch über ein Drittel aller Fahrzeuge in der Volksrepublik. Die Beziehung zu China ist, kann man also wohl sagen, das genaue Gegenteil von Trumps. Und wie Trump und Musk jetzt zueinander gefunden haben, das müsste uns ja noch allen in Erinnerung sein, ist ja noch nicht so lang her. Tja, Julia, bitte ergänze gerne, was ich gerade vergessen habe, und dann die ganz grundsätzliche Frage, wie haben die drei zusammengefunden?
Was ich ja sehr spannend finde, was wir letztes Jahr beobachtet haben, was hält China eigentlich von den beiden Kandidaten? Es war ja zuerst Joe Biden und dann Kamala Harris für die Demokraten. Eben und gegenüber Trump. Und es wirkte schon die ganze Zeit so, dass China eigentlich eine Präsidentschaft von Donald Trump bevorzugen würde, weil man eben glaubte oder vielleicht angenommen hat, dass ein Deal mit Trump leichter zu verhandeln ist als mit den Demokraten. Und so scheint es ja jetzt auch. Es war schon bemerkenswert, dass Trump in seinen ganzen Executive Orders, die er sofort unterschrieben hat, mit China erstmal relativ milde, kann man sagen, umgegangen ist. Er hat sogar noch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auch gesagt, er möchte eigentlich gut mit China auskommen. Und dann kamen jetzt natürlich doch die ersten Zölle, aber auch da war ja viel mehr angekündigt, als jetzt letztlich sich realisiert hat. Und es wirkt auch so, dass Donald Trump insgesamt schon bereit ist, mit China zu verhandeln, was, glaube ich, der chinesischen Seite gut gefällt. Du hast es ja gerade schon gesagt, Manuel, Elon Musk verdient natürlich sehr gut in China und möchte diesen zweitgrößten Markt für Tesla sicherlich auch nicht verlieren. Und Ich glaube, dass er auf jeden Fall miterwirkt hat, dass TikTok in den USA noch nicht verboten ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, insgesamt stehen die Zeichen eher auf vielleicht keiner leichten Zusammenarbeit, aber man versucht schon, sich irgendwo zusammenzuraufen. Und ich glaube, Elon Musk ist auch so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, ein Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall schon jemand, der von der amerikanischen Wirtschaft beobachtet wird. Und wenn Elon Musk sich aus dem chinesischen Markt in irgendeiner Weise zurückziehen würde, dann glaube ich, würde das auf jeden Fall die amerikanische Wirtschaft zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, auch deswegen hat China natürlich überhaupt kein Interesse, dass Musk den chinesischen Markt verlässt. Die chinesische Regierung bemüht sich ja momentan schon auch, wieder mehr ausländische Investoren ins Land zu holen.
Das ist jetzt sehr interessant. Was ich daraus höre, ist, dass deiner Meinung nach also eigentlich Musk in der Beziehung Musk-China am eventuell längeren Hebel sitzt und nicht umgekehrt. Weil der Ausgangspunkt meines Gedankens war ursprünglich, als ich auch gefragt habe, ob wir heute das Gespräch führen, dass ich mich gewundert habe, warum als erste Reaktion auf die jetzt 10%igen Zölle und was auch immer China natürlich einige Gegenmaßnahmen versprochen hat, angekündigt hat und unter anderem jetzt gegen Google vorgeht. Und ich dachte, Moment mal, die haben doch praktisch die perfekte Geisel im Land. Warum machen die da nicht Druck? Weil Musk ist ja eigentlich gerade Vizepräsident. Und du sagst jetzt, das ist eigentlich umgekehrt.
Also, wie gesagt, die Verbindungen sind, glaube ich, sehr verstrickt. Da gibt es einfach keine leichte Lösung. Das ist ja oft so mit China. Es gibt eben einfach keine einfache Lösung. Die Untersuchung gegen Google, glaube ich, hat vielleicht zwei andere Ursachen. Das erste ist, wir glauben ja, dass Google hat sich aus dem chinesischen Markt zurückgezogen. Das ist natürlich mit der Suchmaschine auf jeden Fall richtig, aber Android ist immer noch auf vielen Geräten. Jetzt hat das Huawei, der chinesische Telekom-Anbieter, ja geschafft, mit seinem eigenen Betriebssystem da eine Konkurrenz aufzubauen. Also vielleicht ist man langsam so weit, dass man glaubt, dass man Android nicht mehr so dringend braucht. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich auch sehr bemerkenswert finde. Google hat sich 2018 eine Art Selbstverpflichtung gegeben, dass es seine KI nicht zur Waffenentwicklung und zur Entwicklung von Überwachungssystemen einsetzen möchte. Und diese Selbstverpflichtung hat es vor ungefähr 2 Wochen ausgehebelt. Also diese Passage ist aus der neuen Selbstverpflichtung verschwunden. Und da hat das chinesische Militär auf seinem WeChat-Account ganz klar gesagt, das finden sie sehr problematisch. KI soll zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden und nicht zur Waffenentwicklung. Und das sehen wir überhaupt, dass China in diesen ganzen Bereichen immer wieder das Gespräch mit den USA sucht und dass eher die USA das Ganze eigentlich blocken.
Das heißt, deiner Ansicht nach hat jetzt die ganze Geschichte mit Google nicht unmittelbar jetzt hiermit was zu tun, mit den Sanktionen und mit den Tariffs, mit den Zöllen, den Gegenzöllen, sondern das ist völlig unabhängig davon.
Ja, das kann man natürlich sehr, sehr schwer sagen, aber wir sehen ja eigentlich schon, dass parallel zu den Zöllen innerhalb der USA viele Unternehmen sich von gewissen Selbstverpflichtungen verabschieden, die sie sich selber eigentlich vor einigen Jahren noch gegeben haben. Und jetzt ist es natürlich die Frage, ob das eine Reaktion ist auf die immer weiter aufgeweichten Selbstverpflichtungen oder ob das auch eine unmittelbare Reaktion ist auf die Ankündigung der Zölle.
Da ist jetzt aber auch schon wieder ein Widerspruch eigentlich, wie das Ganze ja voll mit Widersprüchen ist. Das macht das ja so irre eigentlich, weil wenn die chinesische Regierung eigentlich dachte, dass Trump für sie der leichtere Sparringspartner oder der leichtere Gegner ist, mit dem man einen Deal macht und dann ist alles unter Kontrolle. Biden hat ja eigentlich die meisten Zölle und Maßnahmen und Sanktionen gegen China von Trump übernommen und dann noch ein paar draufgesetzt. Aber was jetzt gerade diese, was so Sachen wie Selbstverpflichtungen angeht, überhaupt das Involviertsein in internationalen Abkommen, sei es jetzt das Pariser Klimaabkommen, sei es andere, da war er doch sehr beständig. Und auch was AI-Reglementierung angeht, war die Biden-Administration ja sehr proaktiv, eher fast schon europäisch. Hat man sich da verkalkuliert? Weil Trump hat das ja jetzt alles aufgekündigt eigentlich. Und AI soll so unrestricted wie möglich nur sein, in alle Richtungen.
Ja, das ist richtig. Das Interessante ist ja, dass gerade im Bereich AI China eigentlich auch sehr restriktiv ist. Und China war ja auch das erste Land, das eine AI-Verordnung erlassen hat, wo ziemlich genau geregelt wurde, was die Unternehmen tun dürfen mit der AI und worauf sie achten müssen. Also ich glaube, China hat da durchaus auch Respekt vor den möglichen Einsätzen von AI und versucht das eben stärker zu regeln. Das ist ja auch was die EU im Prinzip auch ganz gut findet und auch stärker regeln möchte. Naja, und in den USA sehen wir ja schon, dass die Demokraten sich auf einer Linie bewegt haben und der sind sie auch mehr oder minder treu geblieben. Sie haben natürlich den Ton gegenüber China verschärft. Und Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit gezeigt und jetzt wieder, dass er sich einfach an diese Regeln nicht unbedingt hält. Sein größtes Ziel ist einfach alles durchmischen und zu schauen, was dann übrig bleibt. Natürlich hat er da auch seine Agenda, in welche Richtung es gehen soll. Aber er hält sich halt einfach an keine Regeln. Er ruft andere Staatsoberhäupter einfach an, wenn er das für richtig hält. Und geht da oft auch an den Vorstellungen seiner Administration vorbei. Und damit ist es alles sehr, sehr unberechenbar. Aber Trump setzt ja sehr auch auf diese persönlichen Beziehungen. Und ich finde, das sieht man hier schon, dass sicherlich die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den nächsten Jahren stark prägen wird.
Bei Reglementierung in China muss man vielleicht darauf hinweisen, meiner Meinung nach, dass solche Reglementierungen sich in der Regel gegen die Privatwirtschaft oder die Privatwirtschaft betreffen. Ob China AI und AI-Forschung militärisch nutze oder nicht, das wissen wir vermutlich einfach nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also oft ist es so, dass diese Regeln im Wesentlichen für Privatpersonen und für Privatunternehmen gelten und dass der Staat sich oft von diesen Regeln auch ausnimmt. Wobei trotzdem glaube ich schon, dass einfach auch relativ klar ist, der Staat nutzt solche Möglichkeiten der Kontrolle auch aus. Und das gibt übrigens vielen Bürgern auch eine gewisse Art oder eine gewisse Form der Sicherheit.
Wenn wir dann beim Staat gleich bleiben, kommen wir nochmal zurück auf unsere kleine Dreiecksbeziehungen. Es gibt ja dieses Bonmot, das, ich glaube, de Gaulle zugeschrieben wird, Staaten haben keine Freunde, sondern nur Interessen. Also, sind erstmal Musk und Trump Freunde? Die erste Frage. weil Interessen, die haben wir ja gerade schon ein bisschen analysiert, wer wie wo Interessen hat. Und das Interesse von Musk ist sicherlich einmal in den USA, seine Geschäfte am Brummen zu halten und gleichzeitig eben auch in China. Also ich meine, er ist da ja ein Seiltänzer eigentlich. Wo ist jetzt das Interesse eigentlich? Oder lasse ich es mich mal so sagen. Also in der Beziehung, wer benutzt denn eigentlich wen? Da kann man jetzt entweder sagen, China benutzt Musk oder Musk benutzt China, noch nicht so ganz klar. Aber Musk benutzt Trump. Wen benutzt denn eigentlich Trump?
Also wenn man die drei Herren, Trump, Musk und Xi Jinping, fragen würde, dann bin ich relativ sicher, dass jeder das Gefühl hätte, er benutzt die anderen für seine Interessen. Das sind alles drei solche Machtmenschen, dass ich glaube, man schließt sich da zu Zweckbündnissen zusammen, wenn es opportun scheint. Und ich glaube aber, man muss sich ganz klar darüber sein, das Ganze kann sich auch nächste Woche schon wieder ändern, wenn sich die Vorzeichen wenden und wenn eine andere Verbindung opportun scheint. Das macht das Ganze ja auch so volatil und so kompliziert, weil man eben keine Berechenbarkeit hat und weil man nicht ganz genau weiß, was als nächstes passieren wird. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch so ein bisschen eine Strategie von allen dreien ist.
Ja, ich denke, Xi Jinping würde sie beide erstmal mit Lao Pengyo, alter Freund, begrüßen, sicherlich mit seinem berühmten Lächeln, hinter das man nicht durchdringt.
Richtig, genau wie man eigentlich nicht in die wirklichen inneren Gespräche und inneren Diskussionen der Partei durchdringen kann. Das ist ja genau das Problem. Wir bekommen quasi immer so eine Außenansicht, aber wir kriegen nicht unbedingt mit, ob es brodelt, wie stark es brodelt, wie viel Rückhalt Xi Jinping von den verschiedenen Gruppierungen in der Partei hat. Manchmal kann man so ein ganz kleines bisschen erkennen, dass es nicht ganz so einig ist, wie wir das vielleicht von außen wahrnehmen. Aber das alles bleibt eben oft auch im Bereich der Vermutungen und Spekulationen.
Das stimmt. Man kann immer nur sehen, wer alles verschwindet, untersucht wird oder gefeuert wird. Und das mit dem Feuern ist ja auch ein bisschen Stil Trump und Musk zurzeit.
Ja, also ich glaube, die schauen sich ab und zu schon mal voneinander ab, was der andere da jeweils so tut und welche Werkzeuge er in seinem Kasten hat. Und ich meine, ob das immer der beste Weg ist, das wird sich dann noch zeigen. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, alle drei starke Machtmenschen. Und ich glaube, sie versuchen das jetzt auch auszuspielen.
Kommen wir noch ganz kurz einmal auf diese ganzen Widersprüche zurück. Ich bleibe dabei, weil ich auch die ganzen Biografien so faszinierend finde. Ich meine, Trump, ein, sagen wir mal, relativ prinzipienloser Geschäftsmann, so das ist meine Charakterisierung und ich spiegle hier auch nicht die Ansicht des CNBW wieder, aber er hat zum Beispiel seine, also wettert immer gegen China, gegen die chinesische Regierung, sowieso gegen die Welt, die Amerika sowieso nur ausnimmt die ganze Zeit. Gleichzeitig lässt er seine teure, ich glaube, 60-Dollar-Bibel in China bekannterweise ja drucken. Ich glaube, seine die ersten Chargen seiner ganzen Magerhüte hat er auch alle, wurden auch alle in China produziert. Gleichzeitig wettert er immer gegen China, verhängt Zölle. Politisch auch seine ganze MAGA-Bewegung ist ja sehr anti, nicht nur anti-chinesisch, aber sehr anti-chinesisch, anti sehr vieles. Gleichzeitig Musk, der ursprünglich ja in die ganze, in das Ganze reingekommen ist, als mit sehr starken Interessen in China, aber auch ganz offen immer bekundend, wie sehr er China liebt. Er hat sich ja auch sehr pro-chinesisch in der Diskussion Taiwan, wohin gehört Taiwan, zu wem geäußert. Wie glaubst du, können die das gegenüber ihren Anhängern in ein irgendwie halbwegs kohärentes Bild bringen? Oder ist es gar nicht nötig?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil man eben das Gefühl hat, das ist nicht zusammenzubringen. Aber ich habe den Eindruck, dass das die Anhänger überhaupt nicht so sehr stört, dass es da diesen Bruch gibt, diesen offensichtlichen Bruch. Denn ich meine, man kann das ja auch so interpretieren, Trump spricht gegen China, weil das seine Anhänger gerne hören möchten. Aber wenn man dort Geschäfte machen kann, dann vielleicht nutzt man die Chinesen sogar bis zu einem gewissen Grad aus, dann ist das für einen selber ja positiv. Deswegen, das ist ja eigentlich das Faszinierende an diesen ganzen Führungspersönlichkeiten, dass sie oft überhaupt nicht kohärent sind und dass es da viele Brüche gibt in ihren Handlungen und trotzdem scheinen das die Anhänger nicht zu verübeln.
Gucken wir noch ein klein bisschen auf Europa. Gestern oder vorgestern, es gab dieses Gespräch Trump mit Putin. Die meisten Reaktionen im europäischen Umfeld waren eigentlich, dass ganz offensichtlich das andere Land, das direkt von diesem Krieg sehr unmittelbar betroffen ist, die Ukraine, scheinbar überhaupt nicht beteiligt wird und die Europäer auch noch weniger. Ich habe jetzt das Gefühl, die letzten 4 Jahre unter Biden waren sehr viele europäische, vor allem die, ja, sagen wir mal, eher westlich liberalen europäischen Länder und deren Regierungen waren ja geneigt, ganz vieles von diesem sehr harten Kurs gegen China, das die Biden-Administration ja auch so verfolgt hat, das mitzugehen, auch die Sprache zu übernehmen. Auch die EU-Kommission hat diese Probleme erkannt und sich dementsprechend dann geäußert. Jetzt, wo Trump so offensiv gegen alle Seiten schlägt, glaubst du, dass die Bereitschaft in dem, ich nenne es einfach mal Anti-China-Kurs, glaubst du, die gehen dann da einfach so weiter oder setzt da jetzt auch so eine Trotzreaktion ein? Ganz nach dem Motto, okay, wir haben uns immer die ganze Zeit über die regelbasierte Weltordnung schützend drüber geworfen, aber jetzt wo die USA das massiv unterlaufen und eigentlich zu Klump hauen, ja, dann suchen wir uns praktisch den Hegemon aus, mit dem wir noch bessere Geschäfte machen können. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber glaubst du, dass es in diesem Gleichschritt, den es jetzt eigentlich schon 4 Jahre ziemlich deutlich gab, dass sich da was ändern wird?
Naja, das war ja interessant, dass Ursula von der Leyen in ihrer in gewissen Ankündigungen, ich glaube, es war schon letzte Woche, schon angedeutet hat, dass sie da vielleicht sich anders orientieren müssten in der EU. Spannend war auch, dass das habe ich in einer chinesischen Zeitung gelesen und die chinesischen Kommentatoren, die haben das Frau von der Leyen nicht wirklich abgenommen, dass es da wirklich ein Umdenken gab, sondern die haben ihr unterstellt, das ist vielleicht jetzt einfach auch opportunistisch, dass sie sowas sagt. Und wenn sich das Vorzeichen wieder ändert, dann wird sie auch sofort wieder umschwenken. Also ich glaube schon, dass man in Europa jetzt mehr und mehr zu der Überzeugung kommt, man kann sich nicht einfach an die USA anhängen und das sollte man auch gar nicht. Und vielleicht darf man sogar gar nicht den USA allzu sehr nach dem Mund sprechen, sondern wir müssen jetzt unsere eigene Position finden. Und vielleicht hätte man das sogar schon viel früher machen sollen. Das wurde ja schon auch immer wieder diskutiert, ob es eine gute Idee wäre, sich in einer Art strategischem Dreieck ein bisschen unabhängiger von allen Seiten zu positionieren. Ich glaube trotzdem, dass die Skepsis gegenüber China immer noch groß ist. Man hat das jetzt ja auch jahrelang bereits geschürt und hat immer wieder auf die Risiken aufmerksam gemacht, hat immer wieder unsere Werte betont. Das ist übrigens auch sehr problematisch, denn wenn man immer wieder betont, dass man selber wertebasiert handelt, dann ist es jetzt sehr, sehr schwer umzuschwenken, denn gelten plötzlich diese Werte nicht mehr. Also das ist ein bisschen problematisch für die EU, dass wir immer aus dieser moralischen Ecke heraus argumentieren. Trotzdem müssen wir jetzt auch pragmatisch sein und ich glaube schon, dass es eine Chance ist insgesamt, dass wir uns noch mal mehr überlegen können, was sind eigentlich unsere Interessen und wie können wir die in diesem ganzen Gleichgewicht vielleicht auch irgendwie neu justieren. Wir sehen natürlich auch, dass andere Länder das tun. Die sind auch nicht mehr unbedingt bereit, sich dieser regelbasierten Weltordnung zu unterwerfen, wenn sie da überhaupt keine Stimme haben. Auf der anderen Seite sehe ich auch noch nicht, dass sie sofort China zur Seite springen und sagen, wir wollen unbedingt die multilaterale Weltordnung. Also ich glaube, da ist jetzt einfach ein Umbruch, aber wir wissen noch nicht genau, wo es wirklich hingeht.
Ja, den Begriff der multilateralen Weltordnung, den halte ich für ein bisschen, sag mal, wie heißt es so schön auf Englisch, tainted. Es ist auch so ein Begriff. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das Ziel der chinesischen Regierung ist, die regelbasierte Ordnung gar nicht aufzulösen, sondern dass sie einfach gefälligst nach ihren Regeln in Zukunft funktionieren soll. Und ob da jetzt A oder B für uns besser ist, das weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen.
Ja, das ist sicherlich richtig. Was wir auf jeden Fall wahrnehmen, ist, dass China die Gelegenheit nutzt, dort, wo sich die USA zurückziehen, in dieses Vakuum reinzugehen und sicherlich seinen Anspruch und seinen Einfluss dort auszubauen. Und wir müssen auch sagen, das lassen die USA momentan zu. Und man könnte sogar fast sagen, Trump forciert das auch noch.
Interessant. Das ist jetzt bei dem Thema praktisch ein bisschen schon fast ein Schlusswort gewesen. Kommen wir mal noch zu einem Thema, CNBW. Und zwar der Arbeitskreis, liebe Julia, China-Geschäft von kleinen und mittleren Unternehmen im Wandel. Da bist du eine der beiden Fachsprecherinnen. Kannst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen?
Ja, das freut mich sehr, dass ich diesen Arbeitskreis jetzt mitgestalten darf. Wir starten mit der ersten Sitzung relativ bald. Also wir nehmen diesen Podcast auf im Februar 25 und unsere erste Sitzung wird im März stattfinden. Und das ist auch für mich so ein ganz besonderes Anliegen. Großunternehmen haben diese Informationen und auch die Kapazitäten selbst, um sich ein ganz gutes Bild über China, über den chinesischen Markt, über Doing Business in China zu machen. Für kleine und mittelständische Unternehmen ist es viel, viel schwieriger. Und ich bin da total überzeugt, dass alle davon profitieren, wenn wir die Kräfte bündeln, wenn wir mit diesem Arbeitskreis auch Informationen für die KMU zusammentragen und dann uns auch darüber austauschen, was für KMU besonders gut funktioniert. Das ist das Ziel dieses Arbeitskreises und ja, den starten wir jetzt und ich hoffe da natürlich auf rege Beteiligung.
Das heißt, der jetzige Zeitpunkt ist eigentlich genau richtig, um da Kontakt aufzunehmen, mal zu fühlen, worum es geht, ob das was für einen ist und sich aktiv dann einzubringen. Es geht jetzt los.
Auf jeden Fall, genau. Also wir machen das zu zweit. Ich habe noch einen zweiten Fachsprecher an meiner Seite. Das ist der Rainer Haberstock von Arnold Fastness. Und ich bin eben hier in Deutschland, er ist in China. Ich habe so ein bisschen mehr die breitere Brille auf, den Marktüberblick und auch so ein bisschen die politischen und geopolitischen Zusammenhänge, während er der absolute Praktiker ist. Und gemeinsam wollen wir eben dieses riesengroße, ja, man kann fast sagen Puzzle, so ein bisschen zusammensetzen und wollen eben sowohl diese ganzen Rahmenbedingungen als auch wirklich das ganz praktische Leben und den Alltag in China erschließen.
Kommen wir jetzt mal ein bisschen noch zur Presse, was so alles war. Und da habe ich jetzt mal, das war jetzt letzte Woche, am 10. Februar war das. Und da hat nämlich das chinesische Statistikamt mal wieder Zahlen rausgebracht. Und das hat Reuters dann in eine schöne Meldung verpackt, die da heißt, die Zahl der Eheschließungen in China sinkt im Jahr 2024 um einen Rekord und schürt die Besorgnis über die Geburtenrate. Das ist so ein inzwischen ja so ein Groundhog Day irgendwie Thema, immer die sinkenden Geburtenraten, aber auch, dass weniger geheiratet wird, das ist nichts Neues. Aber was ich interessant jetzt in dieser Meldung fand, das sind ein paar Zahlen, die genannt werden. Und wenn man die sich vor Augen führt, dann merkt man erstmal, um was für Veränderungen wir da tatsächlich sprechen. Also der Artikel beginnt oder die Meldung, die Zahl der Eheschließungen in China ist im vergangenen Jahr um ein Fünftel gesunken. Das ist gar nicht mal wenig, ein Fünftel, also 20%. Der größte Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen, das ist so ein bisschen wie bei den Hitzerekorden zurzeit, die letzten Jahre. Ja. Also es geht immer nur in eine Richtung und zwar konstant Jahr um Jahr und so geht es hier halt runter. Mehr als 6,1 Millionen Paare ließen sich im vergangenen Jahr zur Ehe anmelden. 6,1 Millionen gegenüber 7,68 Millionen im Vorjahr. Und dann haben die hier einen Demografen von der University of Wisconsin-Madison, einen Herrn Yi Fuxian. Und er sagt beispiellos, selbst im Jahr 2020 gingen die Eheschließungen aufgrund von Covid-19 nur um 12,2% zurück. Er wies darauf hin, also dieser Demograf, dass die Zahl der Eheschließungen in China im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte der 13,47 Millionen im Jahr 2013 betrug. Also, vor 10 Jahren waren es noch doppelt so viele Leute, die geheiratet haben als heute. Und das ist natürlich schon einiges, also halbiert.
Hat das mit dem Alter der Bevölkerung zu tun oder ist der prozentuale Anteil der Leute, die heiraten, einfach so stark gesunken?
Mit dem Alter der Bevölkerung, ach so, du meinst, dass die sind zu alt zum Heiraten inzwischen?
Ja, genau, dass durch die Geburtenrate einfach immer weniger
ja,
nachkommt.
Das ist natürlich das ist natürlich schon ein Faktor, aber nicht um die Hälfte. So schnell altert auch China nicht in 10 Jahren. Aber das Alter spielt jetzt auch eine Rolle, denn da wird weiterhin gesagt, also und in den kommenden 10 Jahren werden voraussichtlich, 10 Jahren, rund 300 Millionen Chinesen in Rente gehen. Das ist praktisch fast die Bevölkerung der USA, geht in den nächsten 10 Jahren in Rente. Ja, und dass dann natürlich hier pro Jahr irgendwie 6 Millionen geschlossene Ehen nicht reichen, um aus denen dann auch nicht ja unbedingt Kinder entstehen. Da kann man, eigentlich braucht man dann gar nicht mal, man muss doch nicht mal ein chinesisches Abitur in Mathe haben, um da dahinter zu steigen. Das geht nicht gut aus, bis jetzt noch nicht.
Ja, ich bin auch gespannt, wie viele von den 300 Millionen Rentnern dann vielleicht nochmal heiraten.
Das, aber hilft auch nicht bei der Kinderfrage dann allerdings. Das Dumme ist jetzt auch noch, das steht ganz am Ende, dass die Daten zeigen auch, dass im vergangenen Jahr mehr als 2,6 Millionen Paare die Scheidung eingereicht haben, was einem Anstieg von 1,1% gegenüber 2023 entspricht. Also aber immerhin relativ stabil, also nur um 1% angestiegen. Ja, das ist immer so ein bisschen wie bei der Einwanderung. Man kann sich ja über Migration aufregen, aber wenn man dann mal das berechnet mit denen, die abwandern und da kommt dann so eine Null raus, dann sieht es wieder anders aus. Tja, das war das. Irgendwelche Gedanken zum Heiraten, Kinder machen? Hast du einen guten Tipp für China allgemein?
Also ich bin da wirklich gespannt, wie sich da das Familienbild entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ja, mal gucken. Es gilt ja auch für Deutschland, wie es hier weitergeht.
Nicht nur das Familienbild, ich bin gespannt, was, und das hat ja China auch gemeinsam, also die Gesellschaft meine ich jetzt gemeinsam mit anderen ostasiatischen Gesellschaften, namentlich vor allem Japan und Südkorea, dass sie sehr homogen sind und eigentlich kaum Arbeitsimmigration haben oder sagen wir mal richtig langfristig Immigration. Also wir sprechen nicht von Expats jetzt, die für ausländische Firmen arbeiten. Das ist in diesen ganzen Gesellschaften eigentlich nicht gewünscht, aber es ist auf jeden Fall, es hat keine Geschichte, es findet auch praktisch nicht statt, also in ganz anderen Nummern, als wir das aus den liberalen Demokratien eigentlich kennen. Weitere Meldung auch nochmal bei Reuters, das war jetzt am Freitag, glaube ich, und da war die große Meldung, dass Xi, also der Xi Jinping, Xi wird ein Symposium leiten, an dem Jack Ma und andere chinesische Wirtschaftsführer teilnehmen. Das war eine Ankündigung. Und Rumor has it, also dass die Teilnahme von Jack Ma, der lange Zeit aus dem Rampenlicht verschwunden war, könnte das Vertrauen der Unternehmen stärken. Es geht hier übrigens um die Privatwirtschaft. Und Jack Ma, die meisten werden es vielleicht noch wissen, ist der Gründer von Alibaba, der dann eine Zeit lang, ich glaube, der musste auch Anteile verkaufen, sein was war es, der Börsengang von Ant, dieser Firma?
Ja, Alipay.
Alipay und Ant, was ist das?
Ant Financial, also das war ja der Finanzteil oder ist der Finanzteil von Alibaba, der aber lange zu Softbank gehörte, also dem japanischen Konzern teilweise. Deswegen war das alles recht messy und complicated. Auf jeden Fall war er dann ja eine Zeit lang nicht zu sehen.
Nee, also der Börsengang wurde verboten, kann man sagen. Staatlicherweise. Aber jetzt, wo du Softbank sagst, die sind doch jetzt groß bei diesem AI-Dingens da, was Trump so als sein Ding verkauft hat, ich glaube Oracle oder wer ist alles dabei? Die wollen
Project auch, Stargate.
Stargate, genau. Ich dachte, Stargate, da also, war doch mal was. Das war doch eine Serie. Das war ein Film.
Ich glaube, Filme und Serie.
Ja, gab es alles, ja. Okay, Softbank, ja. Jedenfalls, und dann Tencent, also Ponyma von Tencent und Huawei-Manager und so, die sollen auch voraussichtlich teilnehmen. Nun, das war am Freitag und da haben sie erwartet, dass es am Montag passiert. Heute ist Montag und tatsächlich gab es heute die nächste Meldung und die habe ich erst bei Reuters gelesen und die haben dann gesagt, dass gerade Xinhua gemeldet hat, das. Und dann bin ich mal rübergehüpft zu Xinhua, also der chinesischen staatlichen Nachrichtenagentur. Und da kann ich jetzt sogar den kompletten Artikel über dieses großartige Symposium kann ich vorlesen und es wird nicht lang dauern. Also bei Xinhua heißt es, Xi nimmt an Symposium über Privatunternehmen teil und hält Rede. Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, nahm am Montag an einem Symposium über Privatunternehmen teil. Xi, der auch chinesischer Präsident und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, hielt eine wichtige Rede, nachdem er Vertretern privater Unternehmen zugehört hatte. Li Qiang und Ding Xuexiang, das sind der Premier und der Vizepremier, nahm ebenfalls an dem Symposium teil, das von Wang Huning, das ist der Vorsitzende der politischen Konsultativkonferenz, geleitet wurde. Fertig. Das ist die Meldung. Also, schön, dass Xi teilgenommen hat, dass er zugehört hat, eine wichtige Rede gehalten hat und dann haben noch zwei andere mitgemacht und von wem es geleitet wurde. Deswegen sind einfach chinesische Nachrichten manchmal ein bisschen frustrierend. Ja. Sage ich mal vorsichtig.
Ja, aber ich sag mal so rum, ne, bei den Leuten, die da im Raum waren, vor allem wenn Jack Ma dabei ist, das ist natürlich ein Zeichen, dass es da vielleicht jetzt wieder ein bisschen anders läuft, weil die chinesischen Tech-Unternehmen wurden ja schon ziemlich zurechtgestutzt die letzten Jahre und sind deutlich leiser aufgetreten als jetzt vor 7, 8 Jahren. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich fand es auch spannend, um nochmal auf DeepSeek zurückzukommen, dass Wang Yi, ein chinesisches Unternehmen, international auf einer Konferenz so hervorhebt und feiert, ist auch lange nicht passiert, dass die Privatwirtschaft so eine Rolle des Stolzes wieder eingenommen hat. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt aus diesem Symposium, was da sonst noch so erarbeitet wurde.
Das ist diese Art von Signalgebung, die aber, ich glaube, auch wirklich nur das sein soll. Weil du merkst in diesen ganzen Berichten, es geht nicht um die Inhalte, was genau gesagt wurde. Wenn es tatsächlich was zu verkünden gäbe, wie zum Beispiel ein Subventionsprogramm oder irgendein Stimulus oder irgendwie sowas, dann ist es meistens schon vorher in irgendwelchen Readouts oder in irgendwelchen Meldungen verpackt. Es sind Signale und ich denke, ja, da hast du recht, also ich stimme zu. Es gilt gerade seitens der Staatsregierung einfach für positive Grundstimmung zu sorgen und wieder Vertrauen zu generieren.
Also ich habe gerade auch mal geschaut, bei der Financial Times steht auch, dass auch der Gründer von Huawei und der Gründer oder der CEO von Xiaomi gesprochen haben und Top-Officials adressiert haben. Das wurde nicht gesagt in den chinesischen News, steht hier auch, sondern das konnte man in den Bildern sehen, die in CCTV liefen. Das heißt, es wurde, wie du gerade vorgelesen hast, nicht erwähnt, dass auch die Unternehmen sprechen durften und den Politikern was gesagt haben, aber das haben wohl die Bilder gezeigt. Das finde ich jetzt auch wieder einen sehr spannenden Aspekt.
Ich gucke auf die Uhr und ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so traurig, dass ich glaube, die Zeit, sich um Alice Weidel und Gina zu kümmern, die reicht uns gar nicht mehr. Schlimm?
Hatten wir zu Genüge das Thema. Brauchen wir hoffentlich nicht mehr so oft drüber reden. Schauen wir mal, wie es nach den Wahlen aussieht.
Außer, und darüber haben wir ja schon mal im Privaten spekuliert, sollte sie plötzlich in 2 Tagen irgendwo in Saudi-Arabien auftauchen und mit über die Ukraine verhandeln, dann müssen wir uns dem Thema nächstes Mal dann vielleicht auch widmen.
Ja? Ja, wohl oder übel. Also,
Wolo du mir übel. Im Kalender starten wir jetzt wirklich tatsächlich last minute und zwar 21. Februar, Stuttgart, CNBW Afterwork Gathering von 18 Uhr bis 20 Uhr in, ja, Stuttgart. Und ein weiteres CNBW Afterwork Gathering findet am 24. Februar statt in Shanghai, auch von 18 Uhr bis 20 Uhr. Und passend zu unserem Gespräch mit Julia Hess heute, 11. März, Herausforderungen und Outlook 2025, KMU im China-Geschäft, Auftaktveranstaltung des CNBW-Arbeitskreises China-Geschäft von KMU im Wandel. Das ist online, 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Und damit sich der Kreis nun schließt, am 26. März gibt es den Gast aus unserer letzten Folge und zwar im Berlin-Nähkästle. Oliver Oehms zu Gast und danach, ja, After Work Gathering. Wie gesagt, in Berlin 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Weiter bei unseren Freunden, Verwandten und Bekannten. Sino-German Center at Frankfurt School veranstaltet am 24. Februar Perspectives of Germany's China Policy after the election. 11 Uhr bis 12 Uhr online. Selber Tag, anderer Ort, und zwar vor Ort in Stuttgart, Sino-German Economic and Trade Cooperation Forum and the Third China International Supply Chain Expo Roadshow. Yeah, that's a mouthful. Das wird veranstaltet von der CCPIT in Stuttgart eben. Und online geht es jetzt weiter mit der China Macro Group am 26. Februar. Titel Staying in Dialogue with China, Dealing with Trump 2.0. Is China making tactical or strategic adjustments in view of the 15th five-year plan? Fragen wir die China Macro Group. Einen Tag später, 27. Februar, online, das China Forum Bayern mit dem Thema China 2025, Entwicklungsstrategie, Reformpläne und Konjunkturmaßnahmen, 9 Uhr bis 11 Uhr. Einen Tag geht's weiter mit der Landeszentrale für politische Bildung, auch online. E-Learning, das Ganze über 4 Wochen, China-Kompetenz, Einstieg in eine politische Auseinandersetzung. In den März, und zwar am 6., Messe Nanjing und Messe Stuttgart veranstalten gemeinsam China Nanjing Germany Stuttgart Economic and Trade Cooperation Exchange Conference in Stuttgart, 10.30 Uhr bis 13 Uhr. Am 13. März die IHK Pfalz. So geht China 2025. Erfolgreich agieren im Wettbewerb in und mit China in Ludwigshafen. Und dann noch am 18. März die Friedrich-Naumann-Stiftung. Chinas Cyberstrategie und ihre Auswirkungen auf Europa. Eine digitale Bedrohung. Das ist online. 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Februar und dann hören wir uns hoffentlich wieder im März. Bis dann, bye bye.